Amerika sieht die Welt inzwischen halt anders. Die sehen die Welt so, sie können andere Gewalten beseitigen. Sie haben keine Veranlassung zur Anerkennung anderer Mächte mehr. Also verlangen Sie, dass andere Mächte ein Vorrecht Amerikas anerkennen. Nämlich das Vorrecht, dass Amerika entscheiden darf, welcher Staat wie viel Waffen hat. Und das heißt eins. Das heißt eindeutig, dass Amerika entscheidend, quasi vorweg entscheiden darf, dass niemals ein Staat Amerika waffenmäßig zum Hindernis werden darf. Einfach die militärische Suprematie der USA soll zum neuen Rechtszustand werden. Alle anderen Staaten sollen ihre eigene Bewaffnung sozusagen von Amerika genehmigt kriegen oder wegwerfen. Amerika hat ein Recht darauf, dass ihm auf der Welt militärisch keine Hindernisse erwachsen. Das ist der neue Zustand, auf den Sie Wert legen. Sie beanspruchen tatsächlich international so etwas Ähnliches wie das, was es im Inland gibt. Ein Gewaltmonopol. Ja, im Inland gibt es das, da war vorhin die Rede davon. Was ist ein Staat? Ein einziges Gewaltmonopol. International gibt es das nicht, weil da gibt es viele souveräne Gewalten. Amerika beansprucht jetzt, so etwas Ähnliches wie im Inland könnte man doch in der Welt auch etablieren. Und deswegen ist es genauso zynisch wie wahr, wenn Bush sagt, nur das schafft dauerhaften Frieden. Ja klar, wenn er alle anderen Staaten entwaffnet, dann herrscht in der Welt genauso Frieden wie im Inland Frieden herrscht, wenn der Staat alle Bürger entwaffnet. Es verträgt sich nur nicht gut damit, dass die anderen auch lauter Staatsgewalten sind, die auch aus eigenem Recht, mit eigener Macht, ihr Umwelt kontrollieren wollen. Wenn Amerika verlangt, dass alle anderen sich ihre Bewaffnung von Amerika genehmigen lassen müssen, oder andersrum ausgedrückt, dass es ein Kriegsgrund ist, wenn Amerika wo Waffen entdeckt, die es nicht billigt. Dann verlangt Amerika, das habe ich gerade schon gesagt, dass ihm in der Welt kein militärisches Hindernis erwachsen darf. Das heißt umgekehrt, dass alle anderen Souveräne durch amerikanische Militärgewalt erpressbar sein müssen. So, allein dadurch, dass die formelle Gleichrangigkeit der Staaten und Sicherheitsratsmitglieder aufgegeben wird, allein dadurch beansprucht Amerika dann natürlich auch eine ganz neue Einrichtung des zwischenstaatlichen Benutzungsverhältnisses. Ja, wenn das so ist, dass amerikanischen Ansprüchen niemand widerstehen kann, dann kann Amerika auch die Welt so einrichten, dass der kapitalistische Nutzen aus der Benutzung des Weltmarkts garantierterweise immer Amerika zufällt. Und das ist ein Punkt, der ist eine Neuerung. Und es ist eine Neuerung gegenüber einem Zustand, der eingerissen war und der uns, die wir hier sitzen, seit 50 Jahren ungefähr gilt er überhaupt erst, so geläufig ist, dass wir ihn schon für normal halten. Es ist nämlich der Zustand des sogenannten freien und offenen Weltmarkts. Der Zustand ist eigentümlich. Es ist nämlich keine Selbstverständlichkeit, dass eine Weltmacht die anderen Staaten unterwirft, kontrolliert, einen Krieg gewinnt, um dann den Nutzen, den man der aus dieser so beherrschten Welt zu ziehen ist, um dann den Nutzen mit anderen kapitalistischen Konkurrenznationen zu teilen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Vor dem Zweiten Weltkrieg hat es das nicht gegeben. Da hat die Benutzung anderer Regionen genauso weit gereicht, wie der kolonialistische Zugriff gereicht hat. Ja, England konnte Indien nutzen, aber Deutschland konnte Indien nicht nutzen. Deswegen hat der Hitler auch gemeint, er muss Lebensraum im Osten erobern, damit er eine Großraumwirtschaft organisieren kann. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Zustand eingerissen, dass Amerika der große Sieger dieses Krieges war. Dass Amerika ein Bündnis eröffnet, die NATO. und dass es dann allen Partnerstaaten erlaubt, so viel Nutzen aus der Konkurrenz, um die Geschäftsbedingungen auf den Globus zu ziehen, wie ihnen durch kapitalistische Effizienz gelingt. Nochmal, das ist ganz ungewöhnlich. Auch der amerikanische Markt ist den Partnern zur Verfügung gestanden, unter der Bedingung, dass auch sie Freihandel zugelassen haben. Insgesamt ist ihnen dann außerdem noch die gesamte dritte Welt zur Verfügung gestanden, ohne dass Deutschland je Soldaten in Südamerika oder hinter Indien hätte stationieren müssen. Sie konnten die Reviere benutzen, sie konnten Kapital hin exportieren und dort Gewinne machen lassen und die Gewinne wieder heimschaffen zur Mutterfirma. Sie konnten VWs exportieren und Stahl und Hightech und alles, ohne dass sie die Märkte beherrscht haben militärisch. Ohne dass sie die Kontrolle drüber selber hätten leisten müssen. Warum hat Amerika das Ungewöhnliche zugelassen? Erstens, weil die große amerikanische Nation für den Kalten Krieg gegen den sozialistischen Block dann doch auf Partner angewiesen war, die selber potent sind, die selber die Bereicherung hinkriegen, die selber die Mittel hinkriegen, sich modern zu bewaffnen. Man hat den Partnern Geschäftserfolge lassen wollen und gelassen, damit sie nützliche Waffenbrüder sein können. Und zweitens, nicht zu unterschätzen, Amerika hat dieses großzügige Zugeständnis deswegen gemacht, weil die sich einfach in den 50er Jahren so sicher waren. Sie bleiben sowieso der große Sieger der Konkurrenz. Vollkommen wurscht, was die anderen betreiben und wie die sich bemühen. Die großen Kapitalien sind in den USA versammelt. Die Produktivität ist in den USA weit fortgeschritten vor allen anderen Produktionsplätzen. Die Verfügbarkeit von Kredit. Sie müssen der Sieger der Konkurrenz bleiben und letztlich an allen Geschäften, die auf dem ganzen Globus zustande kommen, immer mitverdienen. Das war der Standpunkt. Und der Standpunkt hat ja auch 15 Jahre lang gegolten, das war ja richtig. Und er ist ja heute noch nicht ganz weg. Nur, die Genehmigung hat schon auch das andere produziert, dass Amerika durch die erlaubte freie Konkurrenz auf der einen Seite mit Japan, auf der anderen Seite mit den EU-Staaten, allen voran Deutschland, dann wirklich im Lauf der 40, 50 Nachkriegsjahre potente Partner erwachsen sind, die tatsächlich auch auf Kosten amerikanischer Anteile am Weltgeschäft sich dick und fett gemacht haben. Das hat in Amerika immer schon zu großer Verbitterung geführt. Es ist nicht erst das ganz Neue, dass Amerika sagt, so kann es doch nicht gehen. Wir beherrschen die Welt und die anderen sind die Aufsteiger als Konkurrenznationen. Schon in der Zeit des Kalten Kriegs gab es ewig Streit um das sogenannte Burden Sharing. Also, dass man die Rüstungslasten, überhaupt die Lasten teilen müsse. Amerika hat immer den Verdacht gehabt, es trage sozusagen die militärische Last, die Welt zu beherrschen. Und die anderen Partner tragen keine oder eine viel kleinere und haben deswegen viel mehr rein ökonomische Potenzen frei, die kapitalistische Konkurrenz anzuheizen. Oder für die kleinen Anteile, die sie leisten, holen sie sich viel zu viel Erfolge auf dem Weltmarkt. Na, was immer die Forderung, gebt mehr Geld für Rüstung aus und tragt mehr zur NATO bei. Und nur wegen der eigentümlichen Geschichte, dass Amerika die Welt beherrscht, dann aber den Partnern die Konkurrenz um die Benutzung der Welt freigibt, nur deswegen hat es ja die Eigentümlichkeit, meinetwegen des Landes Japan, überhaupt geben können, dass ein Staat letzten Endes ohne Militär zu einer kapitalistischen Großmacht wird. Sowas hat es doch früher nicht gegeben, es war doch ausgeschlossen. ohne dass man militärisch dem Rest der Welt auch die Benutzungserlaubnisse abzwingt. Ja, ohne die hat man die doch nicht gekriegt. Deswegen war es wirklich auch ein Kalkül für Staaten, die Welt zu benutzen und sich beim Rüsten zurückzuhalten. Weil offen gehalten für kapitalistische Nutzung hat ja Amerika die Welt. Sodass ein nationaler Nutzen der nationalen Rüstung für die Partner gar nicht so richtig in Sicht war. Deswegen haben die sich da auch, waren die da auch zum Teil sparsam. Die andere Ausdrucksweise der großen Unzufriedenheit Amerikas war die, dass die USA immer dann, wenn sie entdeckt haben, ein anderer Staat gewinnt in der freien Konkurrenz mehr als sie, dann haben die Amerikaner gesagt, na dann kann die Konkurrenz ja nicht frei gewesen sein. So nach dem Muster, wenn sie fair gewesen wäre, hätten doch eh wir gewonnen. Die haben ein Jahrzehnt lang Japan, weil Japan in den 80ern riesige Weltmarkterfolge hatte, die haben ein Jahrzehnt lang den Japanern vorgeworfen, ihr verkauft in alle Welt und lasst nichts rein. Bis hin, dass sie den Japanern abverlangt haben, sie müssten eine gewisse Quote ihres Automarkts amerikanischen Modellen reservieren. Das ist wirklich ungewöhnlich, weil normalerweise sagt der du einen Zoll runter. Aber wenn deine Bürger das Auto nicht kaufen wollen, dann nützt es nichts, wenn der Zoll runtergeht, dann wird es trotzdem nicht verkauft. Das haben die Amerikaner von den Japanern verlangt, nicht nur tu die Zölle runter, sondern verkauft unsere Autos gleich. Also garantiert dem amerikanischen Staat eine gewisse Abnahme von den Ami-Autos. Alles das haben sie gemacht und immer wieder war es der Gedanke, wir beherrschen die Welt, wir öffnen den Weltmarkt für alle. Wenn wir dann nicht der erste und größte Nutznießer sind, dann liegt doch Ungerechtigkeit vor. Dann stimmt doch was nicht. Dann haben sie immer auf Öffnung der Märkte und so Zeug gedrängt. Jetzt der neue Ansatz. Der verfährt eigentlich anders. Jetzt kommen Sie von der anderen Seite her. Sie stellen sich jetzt auf die Seite des Militärischen und sagen, wir sorgen für die Sicherheit. Und die Genehmigung für die Benutzung, für die kapitalistische Ausnutzung der Welt, die erteilen wir selektiv. Und zwar an die Staaten, die Beiträge zu unserer Vorherrschaft leisten. Ein irres Ding, eine Umdrehung. Das, was 40 Jahre gegolten hat, gilt jetzt nicht mehr. Nämlich, Staaten, die sich zum Westen rechnen und die Freihandel zulassen, dürfen den Weltmarkt frei benutzen. So ist es jetzt nicht mehr, jetzt ist es anders. Amerika verlangt Beiträge zu seinen Kriegen. Und es verteilt Benutzungsgenehmigungen des Weltmarkts nach Maßgabe dessen, was für Beiträge da geleistet werden. Also, jetzt schaut die Sache so aus. Frankreich hat ein Veto im Sicherheitsrat angedroht und den Armeekrieg nicht gebilligt. Amerika, der Kongress, berät über Handelssanktionen gegen Frankreich. Das ist mal was Neues. Handelssanktionen nicht, weil Frankreich zu viel Wein importiert, exportiert oder zu wenig kalifornischen Wein reinlässt. Handelssanktionen nicht, weil irgendwie auf der Ebene des Handels das Geben und Nehmen nicht mehr gut genug ausgeht, sondern Handelssanktionen, weil sie sich bei der Durchsetzung der amerikanischen Vorherrschaft nicht hilfreich erwiesen haben. Die Franzosen und die Russen kriegen gesagt, wenn ihr beim Irak Fertigmachen nicht mithelft, dann gelten eure Ölverträge nichts mehr, die mit dem Irak geschlossen worden sind. Aber dann könnt ihr eure Ölkonzessionen gleich vergessen. Bei den Russen macht es 6 Milliarden aus. Ja, das ist ein Ding. Amerika sagt, wir erobern den Irak, dann verteilen auch wir, also dann sind wir so nach dem Muster, dann sind wir die ersten Besitzer der Geschäftsgelegenheiten. Und dann verteilen wir die Geschäftsgelegenheiten danach, an die Staaten, die Dienste an unserer Vorherrschaft leisten. Anders ausgedrückt, die Staaten müssen sich jetzt die Genehmigung, den Weltmarkt zu benutzen, durch Beiträge zur amerikanischen Vorherrschaft über sie verdienen. Eins ist damit schon klar. Das, was ich vorhin mal erläutert habe, jeder kapitalistische Staat strebt danach, Geschäftserfolge in imperialistische Macht zu übersetzen. Er benutzt den Reichtum, den er kassiert, der bei ihm eingeht, zum Rüsten. Der Übergang, die Übersetzung von Geschäftserfolg in imperialistische Macht, die ist jetzt blockiert durch die Amerikaner. Die sagen, Geschäftserfolge, erstens, wir erlauben sie euch nach Maßgabe dessen, was ihr zu unserer Macht über euch beitragt. Und zweitens, das schließt natürlich aus, dass ihr Geschäftserfolge in eine Macht, die sich womöglich irgendwann uns entziehen kann, übersetzt. Nur wenn ihr unsere Vormacht stärkt, dürft ihr den Weltmarkt benutzen. Es versteht sich, dass die anderen Staaten diese Veränderung für eine totale Herausforderung ihrer Stellung in der Welt halten, für eine totale Beschädigung ihres Wegs zum Erfolg und zur Größe, für ein Veto gegen den Aufstieg, den sie probieren, und dass sie deswegen nach Mitteln und Wegen suchen, diesen amerikanischen Kurs zu blockieren. Vor mittlerweile 8 Wochen habe ich über die eigentümliche Methode geredet, wie die anderen in der UNO den Kurs zu blockieren versucht haben und wie natürlich in der UNO nichts anderes zustande kommt als ein Streit um die Legitimation des Krieges. So nach dem Muster, wir billigen ihn nicht. Wenn die Amerikaner sagen, dann machen wir ihn eben ohne Billigung, dann war der ganze Einspruch weg. Also dann ist er witzlos. Aber damit ist es ja nicht zu Ende. Die anderen Staaten fühlen sich durch diese neue Rolle, die Amerika beansprucht, so grundsätzlich herausgefordert, dass sie nach dem erfolglosen Einspruch in der UNO nicht einfach die Hände in den Schoß legen und sagen, na gut, dann geht es eben so weiter. Sondern sie nehmen die Herausforderung auf, vielleicht nicht gleich an, aber sie nehmen sie jedenfalls zur Erkenntnis, von welcher Art sie ist. Und da ist doch ein schönes Dokument, dass unser Friedenskanzler, der nichts Wichtigeres, also der so gern das Wort Frieden in den Mund genommen hat, der die ganze Zeit mit dem Argument, wir Europäer wissen, was Krieg ist, deswegen sind wir gegen diesen Krieg, dass der als Antwort auf den Ami-Krieg in Irak jetzt klar und deutlich und unverkennbar eine Konsequenz sagt. Was meint der Friedenskanzler, das nötig ist? Eine Europa-Armee, eine Erhöhung des Wehretats, eine endgültige Einrichtung einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU, die dann wirklich als Einspruch gegen amerikanische Weltpolitik taugt. Also die Lektion, die der Kanzler jetzt dieser Tage, ich glaube heute war auch so ein großer Vortrag, die Lektion, die er vorträgt, die gibt doch das schönste Bekenntnis darüber, von welcher Art die Parole Frieden in der UNO gewesen ist. Frieden hat geheißen, stopp die Amis. Und nachdem das mit den Mitteln der UNO nicht ging, bekennt er sich dazu, dass man eine Weltmacht natürlich bloß damit stoppen kann, dass man selber eine ist. Europa muss Weltmacht werden oder gar nichts. Das ist jetzt auf der Tagesordnung. Auch so bekennen sich die Staatsleute nicht zu einem Blödsinn und nicht zu einer Kulturlosigkeit, die es nicht bräuchte, sondern zu der Grundlage des Verkehrs, den sie die ganze Zeit betreiben, zu dem Entscheidenden, zu dem Letzten, zu der Mittel der Politik, zur Ultima Ratio ihres gesamten internationalen Auftretens. So, das war jetzt erstmal der Vortrag. Jetzt bin ich sogar vor 10 fertig geworden. Jetzt haben wir immer noch Ruhe. Den Zusammenhang wollte ich jetzt mal vorführen. Jetzt kann man ja sehen, was nachzutragen bleibt, was euch als Einwand auffällt, einfällt, wo Zweifel angemeldet werden sollen.
Wie ist das dann eigentlich mit solchen neutralen Staaten, die jetzt während der Zeit des Kalten Krieges die Amerikaner nicht unterstützt haben gegen den Osten, also Schweiz oder Schweden?
Schweden, Schweiz. Neutrale Staaten, ja, das Argument war jetzt, wie ist das eigentlich mit neutralen Staaten?